36%, ja, so viel weniger Einkommen haben laut Statistischem Bundesamt Frauen über 65 Jahre gegenüber den Männern. Dabei sind die durchschnittlichen Einkommen im Alter ohnehin selten sehr üppig und für Frauen ergeben sich zudem aufgrund oftmals gebrochener Erwerbsbiografien, Stichwort Elternzeit und Pflege von Angehörigen dazu nochmals erhebliche Einschnitte. Und obwohl Frauen heute gut ausgebildet sind und viel Verantwortung tragen, hält fast die Hälfte ihre eigene Altersvorsorge für unzureichend. So waren 2025 nur gut 15% der Frauen, aber fast 25% der Männer in Aktienfonds oder ETFs investiert. Und Studien zeigen, Frauen sind nicht per se weniger interessiert an rentierlicher Geldanlage, sondern sie stoßen oft auf tradierte Rollenbilder, strukturelle Ungleichheiten und auch Beratungsangebote, die eher Sicherheit als Teilhabe fördern. Also, wie kann es gelingen, dass finanzielle Unabhängigkeit für Frauen zur Selbstverständlichkeit wird? Und was fehlt, damit Female Finance kein Nischenthema bleibt? Das und mehr klären wir in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für dieses spannende Thema und die 100. Ausgabe meines Podcasts habe ich mir eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen. Stuart Benkretter, Vorstände der DZ Bank und designierte stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Sie leitet das Kapitalmarktgeschäft, institutionelle Kunden, Handel und Privatkunden sowie das Konzern Treasury und die strukturierte Finanzierung. Ja, und daneben ist sie auch noch zuständig für die Auslandsfilialen und Repräsentanzen. Dann sage ich, hallo Stuart, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung, Falko.
Ja, und mein Name ist Falko Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Stuart, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, lass uns erst noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Du bist seit September 2022 Mitglied des Vorstands der DZ Bank. Welche Stationen haben deinen Werdegang bis heute geprägt?
Ja, also viele. Wenn du mich so fragst, wüsste ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber wahrscheinlich eine der wichtigsten in meinem beruflichen Leben fing an mit meinem Praktikum auf einem Trading Floor bei einer Bank in Frankreich. Und das hat mich sehr geprägt und ist letztendlich auch der Grund, warum ich heute hier sitze in der Funktion.
Das hat dich damals schon geprägt und hast du gesagt, Finanzen, das ist was für mich?
Ja, Finanzen schon vorher. Ich hatte ja BWL studiert und während meines BWL-Studiums mussten wir, das war damals in Frankreich, Praktika machen. Und ich hatte erstmal ein anderes Praktikum angedacht und dann hat sich einer meiner Kommilitonen das Bein gebrochen und der hatte ein Praktikum bei der Société Générale auf dem Trading Floor und fragte mich, ob ich das dann übernehmen möchte für ihn. Und ich war da sehr neugierig und dachte mir, ja, ist besser als mein Praktikum, klar, warum nicht? Und dann bin ich auf dem Trading Floor gelandet, das war 1999, mit circa 250, 300 vorwiegend Männern in Paris und die Atmosphäre hat mich wirklich verzaubert und das gilt bis heute noch.
Du bist ja auch gebürtige Frankfurterin, das ist ja eine der Seltenheiten meistens, wenn man hier so fragt, die meisten sind ja eher zugezogen. Das heißt, du kommst aus Frankfurt, warst lange Zeit im Ausland und bist wieder zurückgekommen nach Frankfurt. Was hat dich wieder hierher gezogen?
Tatsächlich die DZ Bank. Also wie du sagst, bin ich hier geboren und aufgewachsen, habe dann in Frankreich studiert und dann auch wieder in Frankfurt studiert und habe mehrere Jahre lang in England gearbeitet, in London. In Dubai, hatte auch ein europäisches Mandat und dann die letzten Jahre, mehrere Jahre in Dubai gelebt und gearbeitet, in den Vereinigten Arabischen Emiraten bis 2022, bis August. Und im September 2022 bin ich dann zur DZ Bank gekommen und habe mich sehr gefreut, hier als Vorständin wieder nach Frankfurt zu ziehen.
So, dann lass uns mal unser heutiges Thema einsteigen. Female Finance, darüber wollen wir uns heute unterhalten, wie Frauen es schaffen, sich finanzielle Unabhängigkeit zu erarbeiten. Du kommst ja viel herum, bist im Austausch mit unseren Volksbanken und Raiffeisenbanken, hast zum Eintrittsbesuch ja auch alle mal besucht, die für die zuständig bist. Da erlebst du viele Perspektiven und das Thema Geldanlagen. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen siehst du bei den Kunden, aber auch vielleicht hier im Kolleginnen und Kollegen-Umkreis, wenn es um das Thema Geldanlage und natürlich auch langfristig Altersvorsorge geht?
Meinst du jetzt nur bei Female Finance oder allgemein?
Ja, vielleicht bleiben wir sogar mal allgemein, genau.
Naja, die Herausforderung liegt darin, dass man oft ganz gut ist, anderen Rat zu geben, aber das vielleicht für sich selber nicht so richtig anwendet, aus verschiedenen Gründen, weil man keine Zeit hat oder andere Prioritäten setzt. Ich glaube, das kennen wir alle, die bei den Banken arbeiten. Wir sind nicht unbedingt die Besten, die unsere eigene private Vorsorge vorantreiben. Also das ist schon ein Muster, was ich viel erkannt habe. Aber mir persönlich ist es auch immer ein Anliegen gewesen, zu versuchen, mich zu diversifizieren. Auch wenn man das jetzt nicht so verprofessionalisiert, die ganze Anlage, sollte man trotzdem einen Plan haben und ein diversifiziertes Portfolio fahren.
Kannst du dich dann auch an dein erstes Börseninvestment erinnern und war das erfolgreich?
Das war tatsächlich nicht erfolgreich, aber ich finde das im Nachhinein gar nicht mal so schlecht. Ich habe 2001 bei der Deutschen Bank als Trainee angefangen und damals gab es eine vermögenswirksame Leistung, die man investieren konnte. Und für diejenigen, die auch schon etwas länger arbeiten, so wie ich, die können sich erinnern, dass damals die Tech-Boom-Blase überall sehr präsent war. Und ich war Berufsanfängerin, 24, und dachte mir, das ist doch toll, ich investiere jetzt auch in so einen Tech-Fonds. Und das habe ich gemacht und der ist tatsächlich dann nicht sehr gut gelaufen. Also die Performance war wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, denn erstens lernt man daraus und zweitens ist etwas zu machen, und ich hatte das Thema Diversifikation bereits angesprochen, besser als gar nichts zu machen. Und das kann man auch nachweisen, denn wenn man sein Geld nur auf dem Konto behält und sich das im langfristigen Durchschnitt anschaut, dann verliert man real gesehen mehr, als wenn man gesund diversifizieren würde. Und deswegen bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe was daraus gelernt. Und das kann jedem passieren, das ist okay. Und Erfahrung zu sammeln mit einem Betrag, der nicht so groß ist, ist auch völlig in Ordnung.
Du hast gesagt, man lernt ja aus seinen Fehlern. Jetzt haben wir ja vielleicht so eine Börsengeneration der letzten 3-4 Jahre, die kennen ja eigentlich nur steigende Kurse. Also ich habe ja schon mal mein Portfolio mal mit 50% im Minus gesehen. Also das tut dann wirklich weh. Man weiß ja auch, das ist wie körperliche Schmerzen. Also wenn ich mir jetzt hier auf den Daumen haue oder so. Glaubst du, da kriegen wir jetzt irgendwann mal Probleme, weil wir haben eine Generation, die kennt ja eigentlich nur steigen, 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 und so einen richtigen Einbruch, also ich meine jetzt nicht mal -10%, sondern vielleicht mal -20, -30, das könnte ein Problem werden?
Naja, es kommt auf den Anlagehorizont an. Also wenn man sich mal die Aktienmärkte anschaut, nehmen wir mal Aktienindizes wie DAX, Eurostoxx, S&P, und du schaust dir eine ganz lange Zeitreihe an, dann wirst du sehen, dass in der ganz langen Zeitreihe das Aktieninvestment trotzdem positiv gelaufen ist. Wenn aber dein Investitionshorizont sehr viel kürzer ist, dann, wie du sagst, kann es natürlich sehr gut sein, dass wir eine starke Korrektur sehen. Also wäre meine Antwort drauf, wenn man einen langen Horizont hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man trotzdem gut fährt mit Aktien. Wenn man allerdings einen kurzen Horizont hat oder die Investition vorher auflösen muss, dann könnte es anders aussehen.
Kann ich mir vorstellen, dass du in deinem privaten Umfeld vielleicht auch öfters gefragt wirst zum Thema, wie lege ich mein Geld an, oder ist das überhaupt ein Thema, oder sagst du, nee, ich gehe nach Hause, Klappe zu in Anführungsstrichen, jetzt kümmere ich mich um ganz andere Themen, Finanzen will ich mich dann überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, oder wird man schon sagen, du hast doch bestimmt keine Geheimtipps, das wissen wir, aber viel Ahnung, kommst viel rum, weißt, wo was läuft, und begegnet dir das Thema und sprichst du dann gerne darüber oder sagst dann eher, ja, ich muss es halt beantworten, aber so richtig gern mache ich es nicht?
Das ist wirklich ganz interessant. Meine ganz engen Freunde und meine Familie fragen mich überhaupt nicht, denn die wissen, dass ich privat einfach nur eine schöne Zeit mit denen haben möchte und nicht unbedingt über Bank oder Finanzen sprechen möchte. Und das hat sich jetzt rumgesprochen. Ich arbeite mittlerweile seit 25 Jahren und von daher werde ich von meinem ganz engen Freundes- und Familienkreis nicht gefragt. Allerdings von Bekannten oder auf Veranstaltungen werde ich gefragt, wie du sagst, auch qua Beruf, und da ist meine Antwort eigentlich immer dieselbe, schon seit ganz vielen Jahren. Es kommt auf die eigenen Anlagepräferenzen an, auf den Anlagehorizont, und die goldene Regel ist und bleibt die der Diversifikation.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Studien, die zeigen im Durchschnitt schon, dass Frauen und Männer unterschiedlich investieren. Frauen agieren in der Regel langfristiger, reflektierter, aber auch sicherheitsorientierter. Das bewahrt sie einerseits vor Selbstüberschätzung, was uns Männern oftmals zu eigen ist, und fragwürdigen Trades nach dem Motto, ich kann den Markt schlagen, ich weiß, was läuft. Andererseits führt dann die Angst und das Fernbleiben oftmals vom Aktienmarkt auch dann dazu, dass die Anlagen eher geringrentierlich sind, Stichwort Versicherung, Festgeld und Co. Was denkst du, sollten Frauen aktuell, auch wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, ein bisschen mehr Mut zeigen und dann eben sich auch den Kapitalmarkt mehr widmen?
Na, wenn das eine extrem gar nichts tun ist, also das heißt, das Geld einfach auf der Bank bei Sichtanlagen lassen, und die andere extreme Variante wäre, Daytrading zu machen, in sehr riskante Assetklassen zu gehen, ist es, glaube ich, wichtig, eine Mitte zu finden, die zu einem passt. Das heißt, nur weil ich mein Geld bei der Bank anlege in Sichteinlagen, bedeutet es nicht, dass ich konservativ anlege, denn wie ich bereits am Anfang gesagt hatte, gibt es einen realen Wertverlust des Geldes, wenn das meine einzige Strategie ist. Das heißt, Nichts zu machen ist auch eine Entscheidung. Das ist nicht immer eine kluge Entscheidung. Und von daher ist es wichtig, wie gesagt, sich zu fragen, was möchte ich damit erreichen und wie ist mein Anlagehorizont? Und wenn der etwas längerfristig ist, dann machen Aktien auf jeden Fall durchaus Sinn als Beimischung.
Wenn du mal so zurückblickst, du bist ja schon viele Jahre auch tätig im Bereich Finanzwesen. Hat sich das Finanzwissen und das Selbstverständnis jetzt auch bei Frauen in den letzten Jahren doch verändert? Ich denke schon, also ich kann mich daran erinnern, es gab mal Messen, da hat man so zaghaft versucht, so ein Frauenfinanzforum zu machen und vor ein paar Wochen war ich in Stuttgart auf einer großen Messe. Die Halle war voll. Da sind die Frauen wirklich selbstbewusst hingegangen und gesagt, ich kümmere mich jetzt um mein eigenes Ding. Merkst du das auch?
Es hat sich Gott sei Dank sehr viel geändert und wenn man das aufgreift, was du vorhin gesagt hast, dann ist ja eine Theorie, wieso die Frauen eher zurückhaltend sind mit Aktieninvestitionen oder riskanteren Investitionen, dass sie deswegen konservativ sind, weil sie gerne verstehen möchten, was sie machen und nicht sehr selbstbewusst in Entscheidungen reingehen, bei denen sie denken, dass nicht alle Informationen ihnen vorliegen. Und wenn man das mal als Annahme so sieht, dass das stimmt, was hat sich geändert? Es hat sich die Informationslage geändert. Es ist jetzt viel einfacher, mit Social Media, mit AI an Informationen zu kommen. Ich kann eine KI ganz schnell fragen, was ist denn eigentlich ein ETF? Was ist der Unterschied zwischen aktiv und passiv? Konnte man vor 10 Jahren nicht. Und deswegen wäre jetzt auch meine persönliche Prognose, dass sich die Finanzbildung, also die sogenannte Financial Literacy in Deutschland allgemein verbessern wird und dass die Frauen relativ gesehen auch aufholen werden zu den Männern, weil der Zugang zu Informationen viel besser ist. Und wenn sie dann diesen Zugang und die Informationen haben, dann werden sie, wenn die Statistik stimmt, auch mehr investieren.
Ich meine, das ist ja auch für die Wirtschaft ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir haben ja eine große Anlegergruppe, die wir bislang vielleicht noch gar nicht so ansprechen konnten, in Anführungsstrichen. Wir haben es zwar, aber es hat noch nicht so geklappt. Und die Wirtschaft braucht ja dringend Geld für den Umbau der Sozialsysteme, beziehungsweise aber auch die Unternehmen brauchen Investitionen, die brauchen Aktionäre. Da wächst ja vielleicht auch eine völlig neue Generation von Beteiligungen heran.
Absolut richtig. Und du siehst gerade, was wir diskutieren, geht genau in die Richtung, dass man in eine Win-Win-Situation hoffentlich kommt. Das heißt, es werden Investitionen getätigt vom oder andersrum finanziert, die notwendig sind vom Staat. Und dann diese Investitionen wiederum sind rentabel für die Bürgerinnen und Bürger, die sie tätigen. Du hast jetzt das Thema Frühstartrente, Altersvorsorgedepot und das geht ja genau in die Richtung. Also wie erreiche ich letztendlich eine gesunde Vermehrung meines Geldes? Und wenn man in europäische oder deutsche Titel investiert, dann ist das auch noch gut für die hiesige Wirtschaft. Also von daher finde ich es gut und ich glaube auch an diese Win-Win-potenzielle Situation und sehe die auch ehrlich gesagt eher kommen in Deutschland und Europa.
Jetzt sind wir Deutschen ja eher so Aktienmuffel. Ist das im Ausland anders? Du hast ja in London gewohnt, du hast in Dubai gewohnt. Wie ist das da überhaupt mit dem Thema Beteiligungen, auch Risiko an der Börse? Wie aufgeschlossen ist die Bevölkerung dort?
Ja, also tatsächlich gibt es große kulturelle Unterschiede, die aber auch darin verwurzelt sind, wie die Pensionssysteme sind. Als ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt und gearbeitet habe, hatte ich gar keine Pension. Es gibt keine staatliche Pension. Das heißt, dass jeder, jede verantwortlich ist für ihre eigene private Altersvorsorge. Und wenn man also in so einem System lebt, in dem man sich überhaupt nicht auf den Staat verlassen kann, und das sage ich neutral, nicht negativ, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich um seine eigene Zukunft oder Vorsorge zu kümmern. Ich finde das gar nicht schlecht, denn das zwingt einen auch, sich damit zu beschäftigen, welche Instrumente einem zur Verfügung stehen, welche Anlageklassen etc. Und das siehst du in vielen Ländern. Die USA ist auch mit dem 401k ein Fall, der in diese Richtung geht. Und die kapitalbasierte Altersvorsorge, ich sage nicht, dass es auch ein Extrem ist, aber es ist ein Signal, finde ich, dass wir auch viel mehr reingehen in eigenverantwortliche Planung, sagen wir es mal so, der Zukunft. Und das lässt dir, und das finde ich so schön, auch viele Freiheiten, je nachdem, was deine Investitionspräferenz ist.
Es gibt ja bei uns in Deutschland ja auch die Frage, ne, wie sicher ist die Rente noch? Norbert Blüm hat ewig her mal gesagt, die Rente ist sicher. Er hat nur nicht die Höhe gesagt. Das ist ja das Thema. Und die Frage ist ja auch, wie viel Eigenverantwortung brauchen wir? Und Bundeskanzler Merz hat ja vor kurzem gesagt, dass wir viel gescholten wurden, dass die Rente eigentlich nur eine Basisabsicherung ist. Wobei ich kann mich Anfang des Jahres mit einer Diskussion ende mit Bernd Rürup, die ich da hatte, bei einer Veranstaltung, hat er auch gesagt, eigentlich war die Rente immer nur eine Basisabsicherung. Das würden manche Leute auf der Straße vielleicht anders sehen. Und jetzt kommt das Altersvorsorgedepot. Glaubst du, wir schaffen es vielleicht aus den Deutschen aus den Aktienmuffeln plötzlich ein Volk der Aktionäre zu machen, wenn das hier staatlich angeschoben und dann auch positiv in den Medien konnotiert wird?
Ich glaube, wir sind schon auf dem Weg. Wenn du dir mal die Eröffnung der Depots anschaust seit Corona, dann wirst du beobachten oder wirst du sehen, dass viele Depots eröffnet worden sind weltweit, aber auch in Deutschland. Die Menschen hatten mehr Zeit durch die Restriktionen und haben sich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Und das zeigt wiederum, dass wir auch die Rahmenbedingungen schaffen müssen. Und die ganz einfache Rahmenbedingung ist Zeit und Verständnis. Und dadurch, dass es Zeit gab, konnte man sich einlesen und die Depots wurden, wie gesagt, eröffnet. Und meiner Meinung nach wird dieser Trend weitergehen, weil wir die Verfügbarkeit von Informationen viel einfacher haben oder darstellen können, als es in der Vergangenheit war. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir weiterhin in Sachen Investitionen, in Aktien etc., in andere Anlagekategorien, da weiterhin ein Wachstum verzeichnen werden in Deutschland.
Wenn wir wollen, dass mehr Frauen an der Börse investieren, braucht es dafür deines Erachtens eigene Produktstrukturen? Da gäbe es ja immer mal wieder Überlegungen. Oder brauchen wir vielleicht eine spezifische Ansprache, vielleicht auch bei uns in den Volksbanken, Raiffeisenbanken, dass Beraterinnen sich tendenziell eher um Kunden kümmern, weil die einfach ihre Lebenslage besser verstehen können? Oder ist das alles Quatsch, das brauchen wir nicht? Nein, alles muss gleich sein und neutral.
Die Produkte werden auf jeden Fall gleich sein und neutral. Das denke ich, also auch wenn man es anders nennt, es gibt eben nur einen ETF und nicht einen weiblichen und einen männlichen, sondern es gibt nur einen einzigen. Und von daher werden die Produkte immer dieselben sein. Die Frage ist aber nur, wie schaffen wir es, dass die Frauen mehr Selbstvertrauen haben und auch mehr Mut, Fragen zu stellen? Und wie sieht dann der Berater oder die Beraterin aus? Meiner Meinung nach, und ich komme gerade ganz frisch aus einer Veranstaltung mit der Berliner Volksbank, dem Salon F, geht es darum, Raum zu kreieren oder den zu öffnen, Fragen zu stellen, dass man sich nicht mehr so vorkommt als Frau, dass man gar keine Ahnung hat, sondern einfach ein Forum bekommt, in dem man ganz ehrlich sein Wissen auffrischen kann. Ich hatte vorhin soziale Medien genannt, das ist ein sozusagen Individualforum, aber ich glaube auch, dass andere Formate, bei denen man sich austauscht, eine große Rolle spielen, die etwas kleiner sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ob dann alle weiblich sein müssen, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass wir da auch durchaus männliche Berater haben können, aber in einem sogenannten Safe Space. Und da kann man seine Fragen stellen. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen.
Super, dann lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. Wenn du heute einer 25-jährigen Berufseinsteigerin bei uns in der Bank vielleicht nur einen einzigen Finanztipp mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Ein einziger ist ein bisschen schwierig, aber dann würde ich das Thema Diversifikation aufgreifen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp.
So, dann lass mich unsere heutigen Erkenntnisse mal kurz zusammenfassen. Also, man muss sich trauen an der Börse, aber wir wissen, wenn man langfristig anlegt, wenn man sich gut informiert, dann gibt es eine ordentliche Rendite, die eben einem auch helfen kann, bei der Altersvorsorge besser gut dazustehen. Holt euch Informationen bei euren Beraterinnen und Beratern, schaut aber auch gerne, was ihr im Internet findet. Auch dieser Podcast soll natürlich euch helfen, soll euch Mut machen, sich an das ganze Thema zu wenden. Und wir haben es schon gesagt, there is no free lunch without diversification, heißt so schön. Das heißt also, streut eure Anlagen breit, denn man weiß nie, wo geht's positiv und wo geht's negativ lang. Traut euch, informiert euch und fangt auf jeden Fall an, denn die Zeit, die spielt für euch. Danke, Suat, für das tolle Gespräch.
Vielen Dank, lieber Falko, und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das war's auch schon wieder unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch Mut machen, Mut, euren eigenen Weg beim Thema Geldanlage und Altersvorsorge zu gehen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert auch gleich unseren Kanal. Und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann einfach wieder an wertpapiere@dzbank.de und bitte beachtet auch die rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.